Es gab diesen Moment, ein Auto fährt vorbei von einem Nachbarn, der biegt um die Ecke und überfährt fast den Hund von Hildmann, also der nicht angeleint da rumgelaufen ist. Und dann ist einer der türkischen Mitarbeiter von uns, hat sich vor das Auto geworfen und hat den Hund gerettet. Danach hat dann Hildmann in seinem Telegram-Kanal behauptet, wir hätten seinen Hund fast überfahren.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Dem gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Alle zwei Wochen laden wir uns die besten ReporterInnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen einen ihrer Texte. Wir reden über die erste zündende Idee, über Unwägbarkeiten und Hindernisse bei der Recherche und den Weg zum Meisterstück. Mein Name ist Tim Winter, ich bin freier Journalist und Schüler des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. Mein heutiger Gast ist Tina Kaiser. Hallo und herzlich willkommen, Tina.
Hallo, freue mich, dass ich hier sein darf.
Tina, du warst lange Zeit bei der Welt, unter anderem 8 Jahre als Korrespondentin in London und New York, danach 6 Jahre als Investigativreporterin in Berlin und seit Februar 2022 bist du Autorin beim Stern.
Stimmt.
Bekannt bist du vor allem für lange Gesellschaftsreportagen und Porträts. Vor kurzem erst wurde dein Text über einen tödlichen Baumsturz für den diesjährigen ReporterInnenpreis nominiert. Seit Jahren recherchierst du aber vor allem auch zu Verschwörungsideologien und politischer Propaganda. Und da kommen wir auf deine Geschichte zu sprechen, um die es heute gehen soll. Sie heißt Die Jagd. Erstmal ein interessanter Titel. Sie war auch Titel beim Stern und auf dem Cover stand Attila Hildmann von Interpol gesucht, vom Stern gefunden. Tina, erzähl doch mal, worum ging es bei der Geschichte genau?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wo fange ich an? Es geht darum, dass der als früher mal als veganer Koch bekannte Attila Hildmann seit Dezember 2020 auf der Flucht ist in der Türkei. Also es gibt einen Haftbefehl gegen ihn, einen internationalen Haftbefehl, wird also auch von Interpol gesucht, wegen zahlreicher Vorwürfe, unter anderem Volksverhetzung, aber auch Aufruf zu Gewalt und andere Dinge. Und er hält sich in der Türkei auf, das war bekannt. Und man hatte aber das Gefühl, dass nichts passiert. Also, dass es diesen Interpol-Haftbefehl gibt, aber dass der halt in der Türkei sitzt und weiterhin über seine Telegram-Kanäle seine wirklich krassen antisemitistischen Inhalte verbreiten kann, immer noch zu vielen, vielen Tausenden von Zuhörern oder Lesern. Und also die Grundidee war, mal zu gucken, kann man den finden, wo ist der und warum wird der eigentlich nicht festgenommen? Das war so die Ausgangsfrage eigentlich.
Die Lage war ja so ein bisschen diffus, nichts passierte. Wolltet ihr was damit erreichen, was Aktivistisches quasi in dem Sinne oder worauf wolltet
also,
ihr?
Also du sagst ja wir und ich glaube, es gibt halt verschiedene Akteure in dieser Geschichte und die unterschiedliche Ziele haben. Ne? Ich bin ja dann in der Recherche darauf gekommen, dass es eben diese Gruppe von Menschen gibt, die sich die Hildbusters nennen. Also das ist ja quasi eine Wortneuschöpfung aus Hildmann und Ghostbusters, also die Jäger des Hildmann. Und die haben schon einen aktivistischen Hintergrund, die sagen es ja auch, quasi ihr Ziel ist, den ins Gefängnis zu bringen. So. Und mein journalistischer Impuls ist jetzt eher erstmal Erkenntnisgewinn gewesen. Also zum einen fand ich diese Gruppe interessant. Also warum verbringen Privatpersonen Hunderte oder Tausende von Stunden damit, dem online hinterher zu spüren und im Prinzip die Aufgabe zu übernehmen, die eigentlich ja Strafverfolgungsbehörden übernehmen sollten. Und was sind das für Menschen? Was treibt die an? Und zum anderen aber hat mich natürlich auch interessiert, also ist es jetzt schwierig, den zu finden und wo ist der und auch mehr über sein Geschäftsgebaren zu erfahren, also wie finanziert er sich dort eigentlich im selbstgewählten Exil. Jetzt zu sagen, mein Ziel war es, ihn ins Gefängnis zu bringen als Journalistin, nee, also das würde ich nicht sagen, weil das wäre ja tatsächlich aktivistischer Journalismus. Gleichwohl muss ich sagen, so ich als Bürgerin Tina Kaiser finde schon, dass der ins Gefängnis gehört, also wenn er dann verurteilt wird. Aber zunächst einmal muss er, sollte er vor ein Gericht gestellt werden, weil, also, ne, es gibt einen Haftbefehl und es ist eigentlich Aufgabe der, der Strafverfolgungsbehörden, den auch auszuführen. Und im Laufe der Recherche bin ich ja auch dazu gekommen, dass die Berliner Generalstaatsanwaltschaft da sehr viele Fehler gemacht hat und offensichtlich nicht so hinterher war, diesen Haftbefehl auszuführen.
Jetzt hast du dich ja sehr lange mit Attila Hildmann als Person beschäftigt. Du führst ihn jetzt in deinem Text folgendermaßen ein. Ich lese mal ganz kurz vor. Ein Dauergast im Fernsehen, Autor zahlreicher Kochbuch-Bestseller. In Berlin betrieb er 2 vegane Imbiss-Restaurants. Supermärkte verkauften bundesweit seine vegane Bolognese-Soße, Brotaufstriche und einen Energy-Drink. In der Corona-Pandemie wurde er zum Wortführer rechtsextremistischer und antisemitischer Verschwörungsideologen. Er bezeichnete Deutschland als die Judenrepublik, die Juden versuchten, die deutsche Rasse auszulöschen. Wenn du das überhaupt sagen kannst, wie ist aus dem Attila Hildmann, dem wahrscheinlich größten deutschen veganen Koch, ein Antisemit geworden? Oder war das schon immer?
Ja gut, ich kann natürlich nicht in seinen Kopf reingucken und ich muss auch ehrlich sagen, ich kannte den, ich habe spät von dem mitbekommen, dadurch, dass ich halt bis 2016 im Ausland war und da ist der total, also in seiner veganen Hype-Zeit ist der komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte den Namen wohl mal gehört, aber im Gegensatz zu vielen Kollegen hatte ich keine Kochbücher und so, also und habe all diese Berichterstattung auch in England und Amerika nicht mitbekommen. Öffentlich aufgetreten als Hetzer ist er tatsächlich erst so richtig ab der Corona-Pandemie. Gleichwohl weiß man heute, dass er vorher offensichtlich schon rechtsextremes Gedankengut hatte. Ab welcher Zeit ganz genau, kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt ja diesen sogenannten Hildmann-Whistleblower Kai Enderes, der von Sommer 2020 bis Sommer 2021 die IT für Hildmann gemacht hat und dann mit einem riesigen, mehrere Terabyte großen Datensatz abgehauen ist und diese Daten ja dann auch Anonymous Deutschland übergeben hat und später dem BKA und der, wie heißen die, Zentralstelle für Internetkriminalität, glaube ich, heißen die in Frankfurt.
Denen zugespielt quasi.
Genau, und in diesem Datensatz gibt es wohl auch schon aus den Jahren vor 2020 Fotos und Videos von Hitler und von anderen rechtsextremen, also eindeutigen Inhalten, die er auf seinem Handy hatte. Was halt ganz interessant ist, ist eben, dass er offensichtlich die Corona-Pandemie dazu genutzt hat, zu überspielen, dass seine Firmen pleite, also kurz vor der Pleite standen. Ne? Also er sagt jetzt immer, das ist halt die Corona-Pandemie und also die Juden, die quasi, ne, Corona erfunden haben, um uns alle zu unterjochen, das ist ja seine Erzählung, haben ihm sein Geschäft zerstört. In Wahrheit stand er halt mit dem Rücken zur Wand und ist dann halt zum großen Verschwörer geworden, wahrscheinlich um abzulenken davon, dass er sowieso halt bankrott gegangen wäre.
Du hast jetzt gerade diesen Enderes angesprochen, der Softwareentwickler, der dann mit dieser großen Datenmenge sich abgesetzt hat. Der war zuständig für die Internetauftritte von Hildmann und hatte dementsprechend auch Zugriff auf so intime Details.
Ja, also was heißt zuständig, ne? Der hat halt dem geholfen. Also der war Administrator vieler seiner Telegram-Kanäle und der hatte aber wohl über dieses Jahr auch die ganzen Passwörter offensichtlich von Hildmann bekommen, sodass er dann auch den Zugriff auf die iPhone-Cloud zum Beispiel hatte. Ne? Und er hatte aber auch die Kontrolle über die Webseiten. und über den Online-Shop, den Hildmann zu der Zeit ja noch hatte. Und hat dann damals, als er sich abgesetzt hat, ja dann auch diese ganzen Seiten kaputt gemacht oder Anonymous hat das gemacht, ich weiß gar nicht, ich habe ja das zusammen gemacht oder so, also jedenfalls die Zugänge, ich kenne mich jetzt IT-mäßig auch nicht so aus, aber die haben jedenfalls diese Seiten platt gemacht und zum Beispiel bei dem Online-Shop auch den ganzen Kunden eine E-Mail geschickt, dass, ja, diesen Shop jetzt nicht mehr gibt und dass Hildmann ein Antisemit ist und so weiter.
Okay, also er hat das auch so klar geäußert über seinen ehemaligen Chef quasi.
Ja, also ich weiß jetzt den Wortlaut nicht mehr, aber das war schon ganz eindeutig. Und der, welches Uhr habe ich das verstanden, dass der Hildmann danach auch keinen Zugriff mehr auf die Daten seiner Kunden halt hatte, also dass er die verloren hat. Und dann ist ja Hildmann hingegangen und hat sich an diesen Herrn Schmitzke gewandt, einem NPD-Mann, der einen Online-Shop hat in Berlin, der eigentlich vor allen Dingen so, naja, so Prepper-Sachen verkauft oder auch so Taser und so ein Kram, also so Survival-Kram. Und dort verkauft Hildmann jetzt halt die verbliebenen Lebensmittelprodukte, die er eben noch hat, mit in diesem Shop.
Also hat er da einen Bruder im Geiste gefunden und der ihn da weiter supportet. Noch zur Gruppe, Enderes ist ja Teil der Gruppe, Teil der Hildbusters. Welche Rolle spielt diese Gruppe und wann bist du das erste Mal auf sie zugekommen?
Also du hast ja eben auch gesagt, ich habe im Prinzip seit Beginn der Pandemie mich mit Verschwörungsideologen beschäftigt. So halt auch Hildmann immer mit auf dem Schirm gehabt und dieses ganze Thema und habe jetzt halt im Mai diesen Jahres bin ich auf die Idee gekommen für diese Recherche. Und zwar damals deswegen, weil es einen neuen Whistleblower gab, also nicht Kai Enderes, sondern jemand anders, der Sammelt heißt, der dann nach Kai Enderes dem Hildmann geholfen hat bei der IT und der sich dann bei Telegram gegen Hildmann wandte. Und so gab es dann halt einfach die Chance, über ihn rauszufinden, wo sich Hildmann aufhält. So, und das war quasi der Anfang meiner Recherche und dann habe ich eben erstmal geguckt, was gibt's denn alles so, wie man das halt so macht, ne? Also erstmal man kehrt alles zusammen, was man so findet und dann überlegt man sich, was macht man damit. Und da bin ich dann halt eben auf die Hildbusters gestoßen und bin mit denen in Kontakt gekommen. Das war, glaube ich, tatsächlich in den ersten Tagen der Recherche, hatte ich einen von den Hildbustern bei Twitter angeschrieben, diesen Alexander Brehm, der dann am Ende bei mir, auch mit mir in der Türkei war, weil er was zum Vertrieb von Hildmanns Lebensmitteln getwittert hatte. Und dann habe ich dem halt einfach geschrieben, hallo, ich bin Tina Kaiser vom Stern, interessiere mich halt recherchiere zu Hildmann, woher weißt du das? Und so kamen wir ins Gespräch. Genau. Und dann hat er mir erzählt, was sie da eigentlich machen und dass sie seit über einem Jahr sich halt eben damit beschäftigen, mit OSINT-Recherche rauszufinden, wo Hildmann sich befindet. Und dann fand ich das halt unheimlich spannend und eigentlich noch spannender als Hildmann selber, eben das, was ich am Anfang gesagt habe, was bewegt Privatpersonen dazu, einen Großteil ihrer Freizeit damit zu verbringen, vom Rechner zu sitzen und Attila Hildmann hinterher zu spionieren. So, ja.
Genau, das ist ja auch ein spannender Aspekt der ganzen Geschichte. Die Geschichte heißt ja nicht ohnehin die Jagd. Es ist ja eine Jagd quasi ausgerufen worden von diesen Leuten. Und das Erste, was die meisten wahrscheinlich von dieser Gruppe eint, ist einfach die pure Neugier, ob sie es schaffen. Ist das dann quasi einfach ein Hobby für die gewesen oder wie kann man das verstehen?
Also ich meine, das ist schwierig pauschal zu beantworten, weil das sind ja verschiedene Leute, die auch verschiedene Interessen verfolgen und ich kann auch, also im Endeffekt müsste man jeden Einzelnen fragen. Klar. Und ich bin auch nur mit manchen in engeren Kontakt gewesen und mit anderen nicht. Bei dem Alexander Brehm, der sagt, für ihn war es jetzt eigentlich erstmal keine politische Motivation am Anfang, sondern Die Pandemie ging los, er ist Single, er war im Lockdown, er hatte nichts zu tun. Eine Freundin hat gesagt, hey, wir haben da so eine Gruppe und wir trollen sozusagen Corona-Leugner und macht doch mit, das ist lustig. Und der hat gesagt, okay, ich habe nichts zu tun, außerdem fand ich schon immer Streiche spielen gut, mache ich mit.
Mit auch einem riesigen Aufwand, den sie da betrieben haben. Also diese Streiche zu spielen, ein riesiger Aufwand, da Werbebanner zu entwickeln und da steckt ja auch viel Arbeit drin.
Genau, ja, das stimmt, aber ich meine, müssen wir mal zurückdenken an das Jahr 2020, wo, also Journalisten nicht, ich glaube, ich habe selten so viel gearbeitet wie in diesem ersten Lockdown, aber viele andere Leute hatten ja einfach viel Zeit, ne? Und ich glaube, so ist das eben auch ursprünglich mal entstanden, dass diese Leute, die sich ja teilweise auch privat überhaupt nicht kannten, sondern halt eben sich über diese Gruppe zusammengefunden haben, dann daran Spaß entwickelt haben. So. Und es gibt aber innerhalb dieser Gruppe auch linke Aktivisten, also die generell immer wieder auch in anderen, bei anderen Themen sich auch sehr politisch tweeten und sich sehr dezidiert äußern. Also einer zum Beispiel ist dabei, der generell also sozusagen das Hobby hat oder wie auch immer, also die Nebenbeschäftigung, dass er guckt, was im Internet eben an illegalen Inhalten gepostet werden und ganz konsequent jeden anzeigt, der irgendwas Rechtsextremistisches verbreitet und deswegen auch regelmäßig bei Prozessen als Zeuge vorgeladen ist. So, also jetzt nicht nur was Hildmann angeht, sondern alle möglichen Rechtsextremisten. Aber zum Beispiel, also der Alexander Brehm hat natürlich auch gesagt, also es ist für ihn, hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, dass er möchte, dass Hildmann ins Gefängnis kommt und das natürlich dann auch irgendwie eine politische Motivation, aber der sagt, er ist überhaupt nicht links, sondern er ist eher politisch liberal eingestellt, aber man muss ja auch nicht links dafür sein und sowas nicht gut zu finden, also ich meine, deswegen ist er ja auch angeklagt, Entschuldigung, nicht angeklagt, sondern deswegen gibt's ja auch den Haftbefehl, weil eben Volksverhetzung gegen das Gesetz verstößt. Ne?
Jetzt hast du ja während der Recherche dich immer tiefer da eingegraben und auch mit der Gruppe sympathisiert, standest mit vielen von oder mit einigen der Mitglieder in engen Kontakt und wurdest dann auch Teil der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Wie war dann die Entscheidung? Das ist ja dann ein Teil des Textes, den ich auch ganz kurz vorlesen möchte, diese journalistische Grauzone. Du schreibst, darf der Stern dieses Bildmaterial mit den Hildbusters teilen, um ihnen die Recherche zu erleichtern? Letztlich entscheidet sich die Redaktion dafür, zumindest die für den Erfolg der Suche relevant erscheinenden Hinweise Brehm und Sabrina nicht vorzuenthalten. Also du hast da Material bekommen, dadurch, dass du in dieser Gruppe warst, das entscheidend für das Auffinden von Attila Hildmann war. Und das hast du dann letzten Endes den Hildbusters zugespielt. Wie liefen da die Entscheidungsprozesse innerhalb der Redaktion ab? Weil das ist ja erstmal ein Eingreifen in die Geschichte. Wir sind ja selbst als Reporterinnen und Reporter immer eigentlich, wenn wir am Ort sind, also wir verfälschen ja die Situation, wenn wir da sind, mit unserer bloßen Anwesenheit. Das ist dann aber dann doch noch eine andere Entscheidung, dieses Material den Protagonisten ja in dem Fall zuzuspielen. Wie waren da die Entscheidungsprozesse?
Also ich glaube, zunächst muss man mal kurz erklären, es gibt halt die Telegram-Kanäle, die öffentlich oder halböffentlich sind von Hildmann und es gibt halt diesen einen geheimen Unterstützerkanal, für den er wirbt und wo es mich mehrere Wochen im Endeffekt gekostet hat, bis ich es geschafft habe, dort reinzukommen. Und ursprünglich bin ich dort reingegangen, weil ich dachte, ich kann mehr rausfinden über sein Geschäftsgebaren und auch über seine politischen Inhalte, die er dort teilt und wer ist da überhaupt Mitglied und so. Also es war jetzt gar nicht, dass ich dachte, ich gehe jetzt da rein und so finden wir den. So. Und am Anfang habe ich auch, gab es da auch, die ersten Wochen gab es keine, nichts, was uns hätte helfen können bei der Suche. Und dann ging das aber los, dass er da was, dass er eben Puzzlesteine geteilt hat. Ja, so, und es ist jetzt nicht so, dass ich dann die Chefredaktion angerufen habe und gesagt habe, an folgendem Punkt der Recherche stehe ich jetzt, sondern also das habe ich ehrlich gesagt mit mir selber ausgemacht. und habe entschieden, dass so wie die Sache läuft, also zum einen ist sowieso nicht mehr so ist, dass die suchen und ich nur zugucke, sondern dass das im Laufe der Monate ja sowieso war, dass ich ja auch suche und dass das aber irgendwie keinen Sinn macht, wenn ich jetzt quasi, also wenn wir parallel suchen und nicht miteinander reden. Und ich ja dann, also ich hätte dann auch das Gefühl gehabt, wenn ich quasi denen dabei zugucke, wie sie in eine komplett falsche Richtung recherchieren Zeit vergeuden, obwohl ich weiß, dass das Quatsch ist, dass das irgendwie auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Und ich habe es aber auch nicht mit allen Hildbustern geteilt. Ne? Das sind ja 12 Personen oder damals waren es 13, sondern eben nur mit dem Alexander Brehm und mit der Sabrina, mit denen ich ja eben auch eine, also die hatten, das waren die beiden innerhalb der Hildbusters-Gruppe, die gesagt haben, okay, sie wollen sich halt konzentrieren auf die Suche, wo er ist. Und Alexander Brehm hatte auch von Anfang an ja gesagt, er möchte dann am Ende ihn konfrontieren in der Türkei, sollten wir ihn finden. Genau, und die hatten halt eine extra Telegram-Gruppe gebildet, das steht ja auch im Text, die die Nadel im Heuhaufen heißt. Und in der war ich dann mit drin von Anfang an und dann auch
als
noch...
stille Mitleserin.
Nö, also ich meine, wir haben dann schon, ne, ich habe da auch was dazu geschrieben. Es war jetzt nicht so, dass ich da einfach nur saß und denen dabei zugeguckt habe, sondern die haben dann halt Hinweise da reingeteilt und haben gesagt, okay, also da sieht man jetzt ganz eindeutig, dass da mehr im Hintergrund ist. Und dann, also ich fand das wirklich faszinierend, was für die ein genaues Auge die entwickelt haben, weil ich habe oft Sachen nicht gesehen, die gesehen haben. Und habe dann halt auch gefragt, was seht ihr da? Ich sehe das nicht, erklärt mal, ja. Und dann haben wir das vergrößert und irgendwie umrandet und dann Vergleichsbilder und hier so fällt die Sonne oder dann, keine Ahnung, dann gab es Videos, wo es geregnet hat oder Voice Messages. Und dann haben sie Karten geteilt, von Wetterkarten, wo hat es gestern geregnet in der Türkei. Und also ich habe halt viele auch Fragen gestellt, wie von wegen, was macht ihr da, wie kommt ihr da drauf und so, ne? Genau, und dann habe ich halt eben aus die Fotos und Videos, die es aus dieser geheimen Unterstützergruppe gab, die für die Suche verwertbar sein können, die wiederum habe ich dann dort halt in diese andere Gruppe reingeteilt, also zu Alexandra und Sabrina. Genau.
Und wie war es dann jetzt am Ende? Also welcher Hinweis hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ihr den tatsächlichen Aufenthaltsort von Attila Hildmann ausfindig machen konntet?
Also entscheidend war letztlich der Tierarzt, ja, also die Katze hat ihn überführt. Also es gibt ganz viele Mosaiksteine, die uns schon in die richtige Richtung geführt haben, aber entscheidend war tatsächlich dieser Tierarzt, bei dem er Ende September, Anfang Oktober das zweite Mal war. Also wie wir kannten den schon, aber haben da noch überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wo wir suchen sollten. Und das Besondere an diesem Tierarzt war, dass der unter dem Behandlungstisch Fliesen hatte, die gesprungen waren. Also an ganz vielen Stellen gesprungen waren und dahingehend sehr auffällig waren. Und die anderen Puzzleteile, die wir seitdem gesammelt hatten, führten uns schon so dahin, dass er wahrscheinlich im Großraum Istanbul, also irgendwo im Norden der Türkei sein wird. Und dann haben wir halt einfach bei Google Maps uns durch Tierarztpraxen geklickt.
Ja. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, bei diesem Teil der Recherche dachte ich, was für eine irre Recherche das auch ist. Du hast ja auch geschrieben von Rechercheuren des Sterns. Das hast du dann wahrscheinlich auch nicht mehr alleine gemacht. Diese ganzen Tierarztpraxen, das sind ja dann wahrscheinlich Hunderte, durchzuklicken. Wie lange hat das gedauert, bis ihr dann die richtige gefunden habt?
Also wir haben ja immer mal wieder gesucht, weil wie gesagt, wir hatten diesen Tierarzt auch vorher schon mal. Insofern kann ich dir jetzt nicht sagen, es hat so und so viele Stunden gedauert. Aber es hat, ich glaube, dann, als wir das zweite Mal diese Tierarztpraxis uns unterkam und wir dann aber schon genauer wussten, in welchen Regionen wir suchen sollten, waren es dann ein paar Tage. Mhm. Und gesucht haben, also der Alexander Brehm und die Sabrina von den Hilfbusters, ich. Dann habe ich einen Kollegen noch beim Stern, der ist unser Verifizierungsexperte, also der, das ist quasi sein Beruf, ja. Nichts, der macht quasi nichts anderes als Videos und Fotos zu analysieren und zu gucken, ob die echt sind und wo die herkommen und so. Und dann hatten wir einen freien Mitarbeiter in der Türkei engagiert, der uns helfen sollte. Und der wiederum hat gesagt, bei solcher Art von Projekten arbeitet er nie alleine, sondern er hat dann noch einen anderen Journalisten und mit dem möchte er das zusammen machen. Mhm. Ich habe gesagt, ja, okay. Weil er gesagt hat, also Extremismus, das ist immer gefährlich.
Ein heikles Thema,
ja. Da sollte man nicht alleine arbeiten. Und ich habe gesagt, okay, akzeptiere ich. Und dann die beiden haben auch gesucht und im Endeffekt war es einer dieser beiden türkischen Kollegen, der dann das Reporterglück hatte und auch die richtige Praxis.
Ein irrer Moment, wie ich mir vorstellen kann. Ja.
Ja, genau. Ja. Also, die sollten eigentlich am nächsten Morgen auf gut Glück losfahren, um zu suchen. Weil wir irgendwann das Gefühl hatten, okay, das kann ja auch gut sein, dass er sich bewusst nur noch Praxen aussucht, die eben bei Google Maps nicht zu finden sind. Und deswegen habe ich gesagt, okay, guck doch einfach mal und fahrt rum und sucht. Und am Abend davor wollten wir noch mal telefonieren und dann kriegte ich halt von ihm die Nachricht, ja, wir haben die Praxis, guck mal. Und während er das halt schickte er dann irgendwie ein paar Minuten später dann so, guck mal, und bei Instagram, also diese Praxis hatte eben eine Instagram-Seite und da hatte tatsächlich die Tierarztpraxis Hildmanns Katze gepostet. Also und genau das Bild, was wir schon aus seinen Telegram-Kanälen halt kannten, inklusive der Röntgenbilder, die wir auch schon kannten, die waren dann eben exakt die gleichen Bilder, waren halt eben auf dieser Instagram-Seite.
Das heißt, deckungsgleich und dann war für euch klar, jetzt habt ihr ihn. Wie war der Moment der Konfrontation? Das ist für mich so ein Teil des Textes, wo ich mich frage, jetzt war die Suche so lang und letzten Endes schreibst du dann 10 Minuten sagt er was, ohne was zu sagen. Er hat dann wahrscheinlich irgendwelche antisemitischen Äußerungen von sich gelassen. Und da fragt man sich als Leser, wäre da nicht mehr bei rumgekommen noch? Was habt ihr denn gefragt? Habt ihr versucht, mit ihm zu sprechen? Oder wie lief das Ganze ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also zunächst einmal einen Teil dieser Konfrontation kann man ja tatsächlich sich angucken, weil ich hatte ja das Team von Stern TV gebeten, bei der Konfrontation dabei zu sein, einfach weil ich mir schon gedacht habe, dass Hildmann im Nachhinein so seine eigene Wahrheit entwickeln wird, was dort passiert ist und damit es eben ein Dokument darüber gibt und er nicht einfach irgendwas erfinden kann, was weiß ich, dass wir ihn bedroht
hätten.
Unter Druck
gesetzt, oder, ja, genau. Ne,
also, ja, so. Da sieht man ja den, also ich glaube, es sind so die ersten paar Minuten dieses Gesprächs, das dann am Anfang auch vor allen Dingen die Kollegin von Stern TV geführt hat, aus produktionstechnischen Gründen, weil das natürlich für deren Beitrag sinnvoll war. Da spricht sie ihn halt eben auf die Inhalte an, die er teilt, ne? Also warum er eben all diese antisemitischen Inhalte verbreitet. Und er fängt ja eigentlich nach einer kurzen Schrecksekunde sofort an, wie auf Autopilot genau den gleichen ekligen Kram, den er halt eben auch bei Telegram verbreitet, dort auch zu teilen. Also das die BRD eine Strafkolonie Israels ist, dass Corona erfunden ist von den Juden und dass die Impfung mit der sollen wir totgespritzt werden, dass es den Krieg in der Ukraine in Wahrheit gar nicht gibt, sondern dass der nur gestaged ist, um uns um Deutschland zu deindustrialisieren und so weiter und so fort. Wir haben dann im weiteren Verlauf dieses Gesprächs schon auch versucht, zum Beispiel haben wir ihn natürlich gefragt, was ist denn jetzt? Haben Sie jetzt die türkische Staatsbürgerschaft oder nicht? Da hat er dann halt gesagt, ja, natürlich hat er sie. Und dann haben wir ihn gefragt, ob wir denn halt mal seinen Pass sehen können. Und da hat er gesagt, nö. Da ging es dann halt, da ging es eine Weile hin und her, von wegen, das wäre doch mal, ne, also warum denn nicht? Und das wäre doch dann mal, da könnte er die Debatte ja damit auch beenden und so. Und aber dann hat er gesagt, nee, will er nicht, sieht er gar nicht ein. Dann ging es halt darum, und da hat er halt gesagt, dass er hier halt in der Türkei eben geschützt wird und dass er da eben kein Verbrecher ist, sondern im Gegenteil, dass er halt eben, ne, Staatsbürger ist und dass wir ihm da gar nichts können. Und dann habe ich dann ihn zum Beispiel halt gefragt, warum er sich denn dann versteckt hält, also warum er so vorsichtig ist eben mit dem, was er postet und so weiter. Und dann, da ist er dann auch wieder ausgewichen und hat, das hat er nicht wirklich was gesagt. Dann hat er halt gesagt, ja, wieso kommt ihr denn hierher? Und wieso, warum lauert ihr mir so auf? Hättet ihr mich gefragt, dann hätte ich doch auch einfach euch ein Interview gegeben und das war alles lächerlich. Und dann habe ich gesagt, Herr Hildmann, wie Sie vielleicht wissen, stehen wir seit mehreren Monaten im E-Mail-Kontakt miteinander, weil ich habe immer wieder ihn angemeldet und er hat immer auch wieder mich angemeldet. Aber es ist nie was bei rausgekommen. Es waren immer ganz viele Sachen angekündigt, die er mit uns teilen will, aber hat nie eine einzige konkrete Frage beantwortet. Und da habe ich ihn dann auch daran erinnert. Und dann hat er gesagt, ja, er hätte ja auch was Besseres zu tun. Er hat ja gar keine Zeit, meine Fragen zu beantworten. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber es kann ja nicht beides stimmen. Sie können ja nicht einerseits sagen, Sie hätten mir doch gerne ein Interview gegeben, aber andererseits sagen, Sie haben keine Zeit, mir ein Interview zu geben, weil Sie haben was Besseres zu tun. Und da ist er auch wieder ausgewichen. Also so lief das ganze Gespräch. Da war halt wirklich...
Also völlig diffus.
Naja, was heißt diffus, aber also ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, mit einem Verschwörungstheoretiker zu diskutieren, da kommt halt auch in der Regel nicht viel raus. Und und ich wollte halt auch, also mir ging es nicht darum, ihn zu suchen, um ihn zu interviewen, weil er in der Vergangenheit ja auf den Demos immer mal wieder interviewt worden ist. Oder letztes Jahr ihn ja auch Spiegel TV interviewt hat mit einem langen Video-Interview. Und ich finde, der Erkenntnisgewinn ist halt gleich null. Ja. Und gleichzeitig gibt man ihm halt eben eine Plattform, um seine Ideologie zu verbreiten. Und das nützt dann im Endeffekt nur ihm und uns nicht. Und deswegen habe ich halt auch den Teil in dem Text sehr kurz gehalten, weil, also es gab da halt auch, ja, man hätte noch mehr beschreiben können, was er so anhat oder so.
Aber das will man nicht wissen dann.
Noch, was weiß ich, noch mehr Details, die ich jetzt vielleicht als quasi persönlich irgendwie skurril fand, wie zum Beispiel, es gab diesen Moment, da kommt ein Auto, fährt vorbei von einem Nachbarn, der biegt um die Ecke und überfährt fast den Hund von Hildmann, also der nicht angeleint da rumgelaufen ist. Und dann ist einer der türkischen Mitarbeiter von uns, hat sich vor das Auto geworfen und hat den Hund gerettet. Ja? Danach hat dann Hildmann in seinem Telegram-Kanal behauptet, wir hätten seinen Hund fast überfahren. Ah, ja. Also hat quasi die Geschichte umgedreht. Also solche Sachen halt. Aber das ist dann halt auch sowas, dann am Ende eines Textes solche Nebenschauplätze aufzumachen.
Ja, das ist nicht zielführend am Ende.
Finde ich aus dramaturgischer Sicht halt auch nicht sinnvoll.
Ja. So, ne? Okay, verstehe. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Rolle der Behörden zu sprechen kommen. Jetzt haben die deutschen Behörden ja einige Fehler begangen. Sie sind davon ausgegangen, dass Hildmann türkischer Staatsbürger ist. Waren in der Vergangenheit jetzt, also nach Veröffentlichung des Textes, irgendwelche Stimmen noch wahrzunehmen von Seiten der Behörden, die sich da vielleicht nochmal geäußert haben? Weil die Vorwürfe sind ja schon sehr krass und das war ja relativ einfach nachzuweisen, dass dem halt nicht so ist, dass Attila Hildmann kein türkischer Staatsbürger ist. Was war da los?
Da sollte man meinen, ne? Ja. Also, die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, bei der ja eben die Ermittlungen gegen Hildmann liegen, hat seit dem Moment, wo er in der Türkei war, das behauptet. Er ist doppelter Staatsbürger, deswegen können wir nichts tun, uns sind die Hände gebunden, die Türkei liefert niemals türkische Staatsbürger auf. So. Und dann gab es immer wieder die Hinweise von allen möglichen Journalisten und eben auch von den Hildbusters und insbesondere von Kai Enderes. Es gab auch also wirklich richtige Beweise, also zum Beispiel eine Voicemail von Hildmann aus dem September 21, wo er Kai Enderes sagt, hier, ich habe jetzt die ganzen Dokumente für den Antrag auf Staatsbürgerschaft meinem Anwalt geschickt, und der sagt, es dauert jetzt noch viele Monate, bis ich den Pass kriegen kann, bis dahin bin ich nicht sicher vor Interpol und so, also es ist alles total eindeutig, und auch das wurde halt den Behörden gegeben damals, und die haben aber halt gemauert. Ich habe halt auch im Laufe der Recherche immer wieder nachgefragt, und es haben auch andere Kollegen, also zum Beispiel der NDR Steuerung F hatte im Juni nachgefragt und dazu auch was veröffentlicht. Und die haben immer wieder gesagt, nö, also der hat die doppelte Staatsbürgerschaft, beziehungsweise dann im Juni haben sie gesagt, ja, sie sind sich jetzt nicht mehr ganz sicher, sie prüfen. Ja. So. Und jetzt dann im Oktober, also kurz bevor mein Artikel erschien, hatte ich dann nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, eigentlich nur so routinemäßig, um es gemacht zu haben, und kriegte dann plötzlich die Antwort, ja, also er ist jetzt doch nur deutscher Staatsbürger. Mhm. Und dann habe ich halt den Sprecher sofort angerufen und habe gesagt, ja Mensch, das ist ja ein Ding, wie haben Sie das denn jetzt rausgekriegt? Und hat er gesagt, ja, das wüsste er, das könnte er mir jetzt noch nicht sagen, da müsste er noch auf die Rückmeldung der Fachkollegen warten und bla bla bla, was man dann halt so sagt. Und dann haben wir halt entschieden, also der Artikel, ne, die Titelgeschichte wäre erst 2 Wochen später rausgekommen, und dass wir das dann halt jetzt sofort auf die Agentur geben, haben wir dann auch gemacht am nächsten Morgen. Und dann hat ein Kollege vom Spiegel bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Und dann, also wenige Stunden später, nachdem sie mir ja gesagt haben, sie können es mir nicht erklären, haben sie dann dem Spiegel gesagt, dass sie schon seit dem 31. März diesen Jahres von den türkischen Behörden gesagt bekommen haben, dass Hildmann kein türkischer Staatsbürger ist. Und das ja eigentlich impliziert, dass sie mich und zum Beispiel auch den NDR im Juni entweder angelogen haben oder aber der eine nicht weiß, was der andere tut in dieser Behörde, wo man jetzt gar nicht so genau weiß, was dann schlimmer wäre, ja, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und daraufhin wiederum habe ich dann halt auch nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, so, wieso sagen sie mir, sie wissen es nicht, und sagen dann dem Spiegel, geben sie denen so eine ausführliche Antwort, bitte um Aufklärung. Und ich habe da bis heute nicht zugehört. Mhm. So, und ansonsten habe ich dann halt bei allen zuständigen Behörden und Ministerien, was das Thema Auslieferungsantrag angeht, nachgefragt, also beim Auswärtigen Amt, beim Bundesamt für Justiz, beim Bundesministerium für Justiz, beim Innenministerium, und bei der Staatsanwaltschaft dann auch nochmal, was denn jetzt damit ist, also ob jetzt endlich das Auslieferungsgesuch gestellt worden ist, und da wird gemauert. Also im Endeffekt wird gesagt, dass aus so ermittlungstechnischen Gründen dazu nichts gesagt werden kann, was ich einerseits nachvollziehen kann, aber nach den Erfahrungen der letzten 2 Jahre befürchtet man ja mal ein bisschen, dass das heißen könnte, dass dort immer noch nichts passiert. Aber wer weiß, passiert ja auch was.
Vielleicht sind sie dran, ja.
Genau. Vielleicht sind sie, man würde es hoffen. Also es haben ja auch, nachdem unser Artikel erschien, haben ja auch wirklich Politiker aus allen Fraktionen, also auch aus den Regierungsfraktionen, gefordert, dass jetzt dieser Auslieferungsantrag gestellt werden muss.
Ich würde noch mal ganz kurz...
Außer die AfD
wäre laut. Ja. Die Hildbusters sind ja jetzt quasi am Ende ihrer Reise angelangt. Aber dann doch nicht so wirklich. Sie wollten Attila Hildmann ja ins Gefängnis bringen. Jetzt lösen sich die einige Mitglieder aus der Gruppe heraus, haben keinen Bock mehr, sind vielleicht frustriert. Was glaubst du, planen die noch was? Sind da welche wirklich dabei, die Attila Hildmann ins Gefängnis bringen wollen, dafür noch viel mehr tun würden?
Ich glaube, es gibt in der Gruppe immer noch die Hoffnung, dass Hildmann ins Gefängnis kommt. Aber man kann jetzt halt, also deren Hauptaufgabe eben, ihn zu suchen, die haben sie jetzt halt erfüllt und da gibt es jetzt nichts mehr zu holen, weil Hildmann auch tatsächlich immer noch in diesem Haus wohnt. Also er postet ja weiterhin und wir wissen ja, mittlerweile kennen wir ja so ziemlich jede Ecke aus seinem Haus und können da ja genau sehen, aha, also wenn er nicht eine 1:1 Kulisse seines Hauses aufgebaut hat, irgendwo anders, was ja doch recht unwahrscheinlich ist, dann ist er immer noch dort. Also es gibt nichts mehr zu suchen. Aber es gibt natürlich schon weiterhin auch die Frage, wie kann das denn sein, dass jemand, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird, weiterhin in Deutschland seine Produkte verkauft? Also ist das denn überhaupt legal möglich? Also ich meine, wird das denn versteuert? Ist das buchhalterisch alles in Ordnung, auch verbunden mit diesem Online-Shop und auch der Firma, die das vertreibt? Also das steht ja auch in meinem Text, dass also früher wurden die Produkte vertrieben von der Attila Hildmann Empire GmbH, heißt sie, glaube ich, die ist aber pleite. Und die frühere rechte Hand von Hildmann in Berlin, also die unter anderem in seinen Imbissen gearbeitet hat, Lisa G. Die hat eben jetzt eine Firma angemeldet, die auf den Produkten als Vertriebsgesellschaft steht. So. Und da Hildmann einen Großteil seiner Zeit damit aufbringt, seine Produkte in seinen Telegram-Kanälen zu bewerben, ist ja davon auszugehen, dass er auch daran mitverdient. Und dann fragt man sich natürlich, wie und auf welchem Wege das Geld überhaupt zu ihm in die Türkei gelangt und ob der das wohl versteuert und ob die das in ihren Firmen wiederum richtig verbuchen, was er da bekommt, ob es da Verträge gibt, ob man überhaupt mit jemandem, der per Interpol gesucht ist, also einen Vertrag machen kann. Also da sind schon noch mögliche Recherchestränge da, beziehungsweise jede Menge Fragen, die man den Behörden stellen sollte. Aus journalistischer Sicht ist das schwierig, weil man sich in dem Bereich ja eben auf, das Steuergeheimnis anders stößt. Und also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon mal beim Senat für Finanzen, also der obersten Finanzbehörde in Berlin, nachgefragt und die haben gesagt, ja, sie verstehen meine Frustration, aber sie dürfen mir zu dem Thema überhaupt gar nichts sagen, weil das Steuerrecht auch Volksverhetzer schützt. So.
Also wahnsinnig viel Raum jetzt für Anschlussrecherchen. Also bleibst du dran, Tina, oder lässt du das Ganze erstmal andere machen? Die Hildbusters bleiben auf jeden Fall dran. Wirst du sie weiter begleiten?
Also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und mich interessiert das natürlich auch weiter. Ich werde jetzt nicht quasi zur exklusiven Hildmann-Berichterstatterin und nichts anderes mehr tun, aber ich glaube, ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, weil natürlich interessiert mich das auch, wie die Geschichte ausgeht.
Ja, Tina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. In den Shownotes gibt es wie immer den Link und die Links zu den sozialen Netzwerken unserer GesprächspartnerInnen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört bei einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Tina, danke fürs Dabeisein. Ich sage Ciao und bis bald.
Vielen Dank.